Zahlen sind ein wichtiges Werkzeug für meinen Job. Tatsächlich ist mir Mathematik in der Schule nicht so schwer gefallen, aber es war auch klar, dass ich niemals Mathematik studieren werde oder viel mit Zahlen mache, weil ja, Zahlen sind ein Werkzeug, nicht mehr und nicht weniger. Die Freundschaften, die ich hier in Hamburg geschlossen habe, die sind viel substanzieller, als ich sie vorher schließen konnte. Wir sind hier durch Ecken gefahren, mit denen ich jetzt in 11 Jahren halt auch unterschiedliche Aggregatzustände meines privaten Lebens verbinde. Und da, ja, das macht auch im positiven Sinne was mit mir. Hamburg ist jetzt für mich meine Heimat.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist der Finanzvorstand der HSV Fußball Management AG, also vom nur dem HSV, Dr. Erik Huwer. Moin, moin.
Moin.
Du bist 1983 im Saarland geboren und aufgewachsen. Nach verschiedenen Stationen, unter anderem als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Universitätsdozent, hast du im Jahr 2014 die kaufmännische Leitung beim HSV übernommen und wurdest kurze Zeit später zum Finanzdirektor ernannt. Seit 2023 leitest du als Vorstandsmitglied des HSV die Bereiche Finanzen, Organisation, Personal und Recht. Du bist verheiratet, hast einen Sohn und wohnst in Eppendorf. Beim HSV bist du der Mensch der Zahlen. Was ist komplizierter, die Abseitsregel oder der Rechtsformwechsel der HSV Fußball AG in die HSV Fußball AG und Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien?
Schöne Einstiegsfrage. Die Abseitsregel.
Ja? Ehrlich?
Für Nicht-Fußballer, glaube ich, ist es fällt
aber
einem
schwieriger. Du bist ja auch ein Fußballer.
Nein, der Rechtsformwechsel ist aber viel, viel langweiliger, aber es ist gar nicht so kompliziert.
Warum faszinieren dich Zahlen so sehr? Hast du früher auch beim Eckenrechnen irgendwie geglänzt schon, beim kleinen 1x1 irgendwie? Ich weiß nicht, ob du Eckenrechnen kennst, das war bei mir in der Grundschule immer so ein, vorm Sommer hat man das immer gespielt irgendwie. Da war ich einigermaßen talentiert im Gegensatz zu vielen anderen Dingen. Wo hast du gemerkt, okay, ach, Zahlen und Quadrate finde ich super?
Ich bin gar nicht so ein Zahlenfan. Also es bringt
okay, ich hoffe, dass die Leute beim HSV das wissen, dass du mit Zahlen eigentlich gar nicht viel zu tun haben willst.
Ja, also was ich charmant finde an Zahlen ist, dass sie eine Objektivierung reinbringen. Wir haben alle unsere Gefühle, unsere Geschichte, unsere Wahrnehmung und Zahlen bringen uns, dieser berühmte Faktencheck, davon bin ich tatsächlich ein Fan, um uns zu entemotionalisieren bei Sachfragen. Aber per se bin ich ein sehr emotionaler Mensch, bevorzuge Gespräche, ich bevorzuge Interaktion, ich bevorzuge Fußball mit allem, was dazugehört und dann, ich gucke kein Fußballspiel und denke an Zahlen. Aber Zahlen sind ein wichtiges Werkzeug für meinen Job. Tatsächlich ist mir Mathematik in der Schule nicht so schwer gefallen, aber es war auch klar, dass ich niemals Mathematik studieren werde oder viel mit Zahlen mache, weil ja, Zahlen sind ein Werkzeug, nicht mehr und nicht weniger.
Jetzt hast du eine sehr solide Ausbildung, hast einen Doktortitel. Warum ausgerechnet einen Fußballverein? Ich meine, du könntest jetzt auch beim börsennotierten Unternehmen sein. Ist das doch noch mal was Besonderes?
Ja, das ist es. Ich habe wirklich viel Glück gehabt in meinem Leben, dass ich diesen Job machen darf. Rückblickend, es gibt ja nicht so diese magische Formel, wie so Karrieren laufen, aber rückblickend war, glaube ich, mein ganzes Leben auf diesen Job ausgerichtet. Also ich bin Fußballer mit Haut und Haar. Mit 4 Jahren hat mich mein Papa zum Fußball gebracht. Ich habe die Sportschau geschaut, wir haben unsere Rituale gehabt. Die WM 90, der Rückblick WM 90 ist mein Lieblingsfilm. Das war mein erster Moment. Deutschland gegen die Niederlande, da wurde ich sozialisiert, war Rudi Völler-Fan, Deutschland-Trikots ohne Ende und habe einfach diese Emotionalität im Sport absolut geliebt und habe dann auch so meine Lieblingsvereine entdeckt, mit meinen Lieblingsfarben gekoppelt. Das war blau, so bin ich dann aus meiner Heimat dann zu den Clubs Bochum, Saarbrücken, Hamburg so gekommen, wie man das als kleines Kind so wird. Und dann war irgendwann klar, ich habe dann Fußball gespielt, semi-professionell, konnte mir damit noch ein Stück weit das Studium refinanzieren, habe damit auch tolle Erfahrungen in Spanien machen dürfen. Aber es war dann auch mit 19, 20 war klar, es wird nicht reichen. Und dann habe ich gesagt, okay, wie kann ich im Fußball, wie kann der Fußball nicht nur in meiner Freizeit so ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben bleiben? Und so habe ich immer versucht, mich dafür bereit zu machen, für dann irgendwann im Fußball arbeiten zu können. Und das, da habe ich tatsächlich Glück gehabt und bin dankbar, dass das so
geklappt hat. Jetzt muss ich aber mal an ganz vielen Stellen einhaken. Du hast ja einen Raketenstart ja hingelegt und hast uns schon mal ganz viele Selbstverständlichkeiten aus deiner Sicht irgendwie hingelegt. Aber du bist im Saarland aufgewachsen. Wie wird man da Bochum-Fan? Das ist ja schon irgendwie ein Verein, der möglicherweise eher Mitleid hervorruft, auch in der Zeit, als du wahrscheinlich Fan geworden bist. Also ich fand Bochum auch immer toll, vor allen Dingen Herbert Grönemeyer und die Hymne auch vorm Spiel und so weiter. Aber in Saarbrücken, da ist doch eigentlich der FC Bayern München die nächste Bundesliga-Stadt, oder?
Kaiserslautern war damals.
Ja, oder
war damals die, in Anführungszeichen, die Bedrohung. Mein Vorstandskollege hat da natürlich eine andere Sicht drauf. Aber bei mir war es so, es gab zwei Gründe, warum ich Bochum-Fan geworden bin als Kind. Das kann man ja auch nicht so, also Liebe, Emotionalität zum Fußball ist ja nicht erklärbar. Ich habe die Sportschau mit meinem Papa geguckt und da war der VfL, war so ein bisschen die graue Maus, immer gegen den Abstieg gekämpft. Und gleichzeitig eines der wenigen, zu der Zeit wenigen reinen Fußballstadien, das Ruhrstadion damals, das war noch so ein Fußballkessel ohne Tartanbahn und blau. Ich habe halt immer blau geliebt. Und das waren die Komponenten, die mich zum VfL Bochum getrieben haben. Ich war immer so ein Gerechtigkeitsfanatiker und hab gedacht, was soll ich jetzt den FC Bayern oder damals Borussia Dortmund war auch sehr beliebt, warum soll ich die unterstützen? Also die haben genug. Also ich supporte lieber die Unterstützung brauchen, also die Underdogs, und so war ich sozialisiert und habe dann auch Highlights erlebt mit Europapokal. Für meinen Papa war es ein bisschen anstrengend, der musste mit mir von Saarbrücken nach Bochum dann auch ins Ruhrstadion fahren. Das ist jetzt nicht der kürzeste Weg.
Wann warst du denn das erste Mal da im Ruhrstadion? Kannst du dich noch an das erste Spiel erinnern?
Ich kann mich an
und
das Spiel erinnern.
Und welche zwei, drei Spieler standen damals auf dem Feld? Weil Stefan Kunz hat da wahrscheinlich nicht mehr für den VfL Bochum gespielt, deinen Vorstandskollege.
Ja doch, der hat nochmal irgendwann gespielt. Ich war schon relativ alt, als ich das erste Mal da. Also VfL Bochum war nicht mein erstes Stadionerlebnis beim VfL, weil es halt einfach nicht vor der Haustür lag. War ich am ersten Spieltag VfL Bochum gegen Arminia Bielefeld. Welche Saison das war, das kann ich dir ad hoc tatsächlich gar nicht sagen, aber das war diese, ich glaube, das war die Peter Neururer Zeit.
Ja? Ui, ja. Okay, das hat einen bestimmt auch ein bisschen geprägt, oder, mit so einem Trainer. So, und dann bist du irgendwann HSV-Fan geworden. Hast du vorher schon Sympathien gehabt oder war das quasi mit Unterschreiben des Arbeitsvertrages?
Ja, also was ich am HSV fand, also ich war vorher Sympathisant, diese drei Clubs, HSV, Bochum und Saarbrücken, was ist der gemeinsame Nenner? Blau. Mhm. Ansonsten gab es noch ein, zwei Spieler, die hin und her gewechselt sind. Aber Hamburg war für mich aus Saarbrücken tatsächlich relativ weit weg. Und in den 90ern war der HSV so, der hat weniger die Unterstützung gebraucht wie der VfL Bochum, noch hat er große Titel erreicht. Aber was mich als Kind am VfL fasziniert hat, war das Wappen. Also dieses aussagekräftige Wappen, das wir erfreulicherweise nie verändert haben, das keine Buchstaben hat, keine Zahlen und trotzdem erkennt man es sogar außerhalb von Deutschland. Die Raute, also unsere Gründungsväter, haben da ganze Arbeit geleistet. Das auf den Cola-Dosen, die man damals gesammelt hat. Das, und Ali Alberts fand ich tatsächlich, mit dem ich jetzt auch zu tun hatte, den fand ich schon immer ganz cool. Er Behron fand ich sehr, sehr lässig. Ich bin ein großer Fan von dem Banner, dem berühmten Fan-Banner Er Behron. Und richtig Fan bin ich dann tatsächlich, ich muss dann auch gestehen, ich war das erste Mal erst im Volksparkstadion, als ich schon da gearbeitet habe. Das war mein erstes Erlebnis vor 11 Jahren dann, ja.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Wir kommen mal weg vom Rasen hin zu den Lieblingen hier in Hamburg. Das ist unsere Schnellfragerunde. Welches ist dein Lieblingskino in Hamburg?
Das Abaton.
Welches ist dein Lieblingscafé in Hamburg?
Das Kropka.
Welches ist deine Lieblingsstraße in Hamburg?
Der Eppendorfer Weg.
Welches ist dein Lieblingsausflugsziel in Hamburg?
Der Volkspark.
Welches ist dein Lieblingspark in Hamburg?
Der Innocentia-Park.
So, jetzt hast du den Volkspark genannt. Ich meine, der ist ja quasi auch mit deiner Arbeit verbunden. Könntest du theoretisch wirklich entspannt durch den Volkspark gehen, ohne die ganze Zeit an Arbeit zu denken? Weil irgendwo sieht man ja dann auch immer das Stadion, ne?
Ja, aber das ist nicht vom Ort abhängig. Also, das liebe ich an meinem Job, ist manchmal aber auch Fluch.
Ja.
Ich liebe meinen Job und dadurch ist es 24/7, jeden Tag, auch im Urlaub. Ich bin nicht so gut da drin, abzuschalten. Und im Volkspark gehe ich unglaublich gern spazieren. Ich finde, der ist einer der unterschätztesten Orte in Hamburg.
Warum unterschätzt?
Ich finde, ganz wenig Menschen reden davon.
Eine wunderbare Minigolfanlage zum Beispiel. Also man muss ja nicht immer nur über den Fußballplatz
reden.
Ja,
absolut. Minigolfanlage ist sensationell. Hervorragende Joggingstrecke. Und man
das würde mich jetzt nicht so interessieren.
Es ist nicht so frequentiert.
Mhm. Und ja, aber das finde ich ganz schön zum Spazieren gehen.
Genau,
also in Corona-Zeiten habe ich den Volkspark tatsächlich sehr häufig besucht, weil genau da sind mir eben nicht so viele Leute entgegengekommen.
Ja.
Irgendwie. Gut, jetzt samstags 15:30 sollte man da nicht zum Spazieren gehen hingehen, möglicherweise. Wir kommen mal zu deinen Wurzeln. Über Saarländer sagt man, sie seien gemütlich, herzlich und ein bisschen stur. Was davon trifft auf dich zu?
Das habe ich tatsächlich so noch nicht gehört. Also herzlich auf jeden Fall. Mhm. Stur. Meine Kollegen würden mir wahrscheinlich eine gewisse Sturheit nachsagen. Gemütlich im Sinne von, die Nähe zu Frankreich bringt einen gewissen Savoir-vivre, also eine Art und Weise zu genießen. Ob das, ja, wahrscheinlich meint man das mit Gemütlichkeit. Und ich weiß es zu schätzen, ich gehe gern essen. Ich trinke gerne eine Flasche Wein.
Fußball ist ja eher so ein Biersport, sag ich mal. Du bevorzugst aber Wein. Also jetzt im Stadion wahrscheinlich nicht, weil bei der Arbeit trinkt man ja auch keinen Alkohol vielleicht.
Ich bin mit Fußball groß geworden, aber Bier hat für mich weniger was mit Gemütlichkeit. Bier hat eher was mit den Jungs über Fußball reden, die Stammkneipe, Gemütlichkeit, wirklich verharren, da verbinde ich dann eher Wein mit. Und das Saarland kann beides, kann sowohl Bier als auch Wein. Das ist eine tolle Weinanbauregion und umso älter ich werde, umso mehr kippt es Richtung Wein, ehrlicherweise.
Ja, jetzt ist es ja so, wenn man in den südlichen Bundesländern abends weggeht, da sitzen wildfremde Leute zusammen an einem Tisch. Hier in Hamburg sagt man, also zumindest als ich Mitte der 90er Jahre kam, dass der Hamburger erstmal als solches keine neuen Freunde sucht und im Grunde auch mit fremden Leuten erstmal nicht zusammen an einem Tisch sitzen möchte. Ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert. Man hat aber auch gesagt, man findet hier Freunde fürs Leben. Also das ist nicht so oberflächlich, dass sofort geschunkelt wird, wie auch immer. Wie bist du denn hier aufgenommen worden? Oder hat dir möglicherweise auch dein Arbeitgeber das alles sehr erleichtert? Weil wenn man hier sagt, ich arbeite beim HSV, dann gehen ja doch schon viele Türen und Arme auf, oder?
Ja, das ist eine wunderschöne Frage. Die Anfangszeit für mich war, im privaten Kontext war das tatsächlich eine Herausforderung, hier Anschluss zu finden. Ich bin ganz alleine hierher gekommen, ohne Familie und auch ohne bestehendes Netzwerk. Ich hatte kein Vitamin B und der HSV hat mich leichtsinnigerweise aufgrund meiner Vita dann eingestellt. Ich kannte niemanden im Vorstand, niemanden im Aufsichtsrat oder sonst was. Ich bin alleine von München damals nach Hamburg gezogen und ich habe genau das, was du gerade beschrieben hast, erlebt. Ich meine, ich bin dann natürlich darauf angewiesen, auf Menschen zuzugehen und Menschen kennenzulernen. Und zumindest mal in Saarbrücken und auch dann in der Münchner Zeit kommt man eher über eine Smalltalk-Kultur ins Gespräch. Und ich vergesse nie, wie ich in der Kaffeeküche da nochmal zum Kollegen sage, Mensch, und wie geht's dir? Und als Antwort hast du bekommen, gut. Und nie eine Gegenfrage. Das habe ich mit der Zeit unglaublich schätzen gelernt, weil an dem Stereotyp ist 100% was dran. Die Freundschaften, die ich hier in Hamburg geschlossen habe, die sind viel substanzieller, als ich sie vorher schließen konnte. Ich habe zum Glück ganz feste Freunde aus meiner Kindheit. Also mein bester Freund, den kenne ich aus dem Sandkasten, der ist auch im Fußball gelandet. Und dann ist es natürlich schwieriger, nachher im Leben dann auch nochmal Freundschaften zu schließen. Das hat auch hier eine Weile gedauert. Der erste Kontakt hier St. Pauli-Fan. Das war ein Bekannter, ein Freund aus der Heimat. Wir waren dann in Fußballfragen diametral unterschiedlicher Ansicht, aber wir haben es auch geschafft, eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Der HSV, natürlich, ich habe ganz tolle Kolleginnen und Kollegen. Also am Anfang bestand mein Freundeskreis aus der Geschäftsstelle.
Aber man will ja nicht nur mit Kollegen durch die Gegend ziehen seine Hobbys teilen, ne?
Genau so ist es. Und deswegen war die Anfangszeit, ich habe auch sehr, sehr viel gearbeitet. Das ist ja auch nicht mehr so, wie man in der Uni-Zeit irgendwo hinkommt und dann setzt man sich mal ins Goldfischglas und lernt dann ein paar neue Leute kennen, sondern es dauert ein bisschen. Für mich war es aber immer so meine Lieblingsstadt in Deutschland und ja, diese Anfangszeit, ich denke immer noch heute, ich habe das letzte Woche zu meiner Frau gesagt, wir sind hier durch Ecken gefahren, mit denen ich jetzt in 11 Jahren halt auch unterschiedliche Aggregatzustände meines privaten Lebens verbinde. Und da, ja, das macht auch im positiven Sinne was mit mir. Hamburg ist jetzt für mich meine Heimat.
Wenn du von den Anfangszeiten sprichst, hast du mal Heimweh? Weil hier, also keinen kennengelernt, nur mit HSV-Leuten umgeben, das stelle ich mir auch schwierig vor.
Nein, hier nie. In München hatte ich Heimweh. Ja.
Ja?
Ja, ja. In Hamburg hatte ich nie Heimweh.
Okay. Gibt es denn etwas, was dir hier total fehlt, wo du sagst, oh, also ich sag mal, französische Restaurants gibt's ja hier einige, aber ein Restaurant, wo es Dibbelabbes gibt, kannst du kurz für unsere Hörerinnen erklären, was Dibbelabbes ist?
Ja, das ist tatsächlich eine saarländische Spezialität aus einfachen Zutaten. Jetzt fragt mich tatsächlich nicht genau, was sie sind.
Kartoffeln ist die Grundbasis. Ja,
Kartoffeln
habe ich mir von einem Saarländer nämlich sagen lassen. Ja, aber mehr kann ich jetzt auch nicht erzählen.
Und man isst, also ich esse es am liebsten mit Apfelmus. Es gab es auch beim Einstart von meinem Kollegen. Mit einer besonderen Pfanne. Ich habe es zubereitet, ich habe es selber noch nie gemacht. Ist eine einfache Mahlzeit, weil früher die Bergleute haben ganz viele Kalorien gebraucht und dementsprechend ist die saarländische Küche sehr, sehr einfach geprägt.
Das und
ist
sehr fleischhaltig eigentlich,
genau,
auch.
Genau, ne? Das ist eine sehr ehrliche Region und eine ehrliche Küche. Ja.
Aber also, wo holst du dir dein Stück Saarland hier in Hamburg? Also keine Ahnung, die Rheinländer, die haben hier ausreichend Kölschkneipen.
Ja, meine Eltern waren jetzt am Wochenende da, weil sie ihren Enkelsohn natürlich besuchen wollen.
Ja.
Ich telefoniere fast täglich mit meinen engsten Freunden. Das ist das Saarland, was ich mir hierher hole. Aber für mich ist tatsächlich Hamburg Heimat.
Fast täglich mit deinen besten Freunden aus dem Saarland. Ist das dann so eine Art Ritual, was du am Anfang des Tages oder am Ende des Tages machst?
Morgens kommen
auf dem Weg zum Volkspark, rufst du an und sagst, sowas gibt's.
Ja, genau.
Und wollen die am Ende nur mit dir über Fußball reden und wen ihr möglicherweise in 3 Tagen bekannt gebt als neuen Spielereinkauf? Oder hast du denen das abgewöhnt?
Nein, wir reden. Also der eine Kollege ist tatsächlich auch im Fußball tätig. Da reden wir dann auch mal über den Fußball.
Wo ist der?
In Elversberg. Der ist Vorstand bei der SV Elversberg. Aber nee, ansonsten reden wir gar nicht über Fußball, sondern sein Sohn ist mein Patenkind, der wird jetzt eingeschult, der hat jetzt seinen letzten Tag in der Kita. Das sind die Themen, die uns bewegen und dann auch, ob es uns gut geht, ob uns was beschäftigt, ob wir glücklich, ob wir traurig sind. Also wie man das halt unter besten Freunden oder Freunden dann so macht, was man nicht mit seiner Frau klärt.
Dein Vorstandskollege Stefan Kunz kommt auch aus dem Saarland.
Ja.
Sprecht ihr manchmal Dialekt, wenn ihr so ganz alleine irgendwann im Büro seid und um euch gegenseitig ein bisschen Heimat zu geben?
Nein, fast nie.
Ja. Was wäre denn so ein typischer Satz auf Saarländisch?
Ich mache das nicht so gern tatsächlich. Ich rede zu Hause mit meinen Freunden Dialekt, aber es kommt auf den Kontext an. Ja. Stefan lebt ja noch im Saarland, deswegen ist der näher am Dialekt.
Dann müssen wir den einfach mal zum Dialekt sprechen.
Ich habe mir das vor 11 Jahren versucht, ein kleiner Singsang schwingt bei mir noch mit, abzugewöhnen durch meine Zeit, wo ich jetzt schon, in der ich schon lange weg bin aus dem Saarland. Und Stefan, zum Leidwesen der Kollegen, ab und zu wird da mal ein Dialektsatz eingebaut, aber mir ist es eher fremd. Mit meinen Eltern dann immer mal wieder oder mit meinem besten Freund, weil die würden mich ansonsten angucken, was ist denn mit dir los, jetzt seit du in Hamburg bist, ist jetzt nur noch Hochdeutsch oder wie, sondern es ist auch was, das Verbindende ist die Sprache in der Heimat.
Du hast vorhin gesagt, dass du schwer abschalten kannst.
Ja.
Gilt das auch fürs Handy oder gibt es mal so komplett handyfreie Tage sogar? Also ich frage das jetzt mit so einem Unterton, weil ich weiß, dass wenn man professionell im Fußball unterwegs ist, ist man immer für alle irgendwie erreichbar, weil ja irgendwas passieren kann. Also im Zweifelsfall müsste Stefan Kunz mit dir bestimmte Summen abstimmen, wie auch immer. Also machst du mal spielfreier Samstag, Handy komplett aus?
Nein.
Und dein Handy ist, wenn du schläfst, hast du es im Wohnzimmer?
Nein, wenn ich schlafe, also Schlafenszeit ist es tabu. Im Urlaub habe ich jetzt tatsächlich, wir waren jetzt mit Beginn der Transferperiode auch in Absprache, habe ich tatsächlich mal 4 Stunden das Handy weggelegt. Das
völlig
ist,
verrückt.
Ist dann aber tatsächlich leider, ja. Bin da nicht stolz drauf, aber es in der Phase, in der wir jetzt gerade sind, das Maximum zwischen Weihnachten und Silvester, traue ich mir auch mal ein paar Stunden mehr zu. Aber wie gesagt, die ruhige Zeit ist bei uns Transferzeit. Und am Wochenende ist ja sowieso dann immer viel los. Das bringt der Job mit sich, ist aber man gewöhnt sich dran. Und meine Frau, für sie ist es ja viel schwieriger, gewöhnt sich auch dran. Wir versuchen es ein bisschen von meinem Sohn wegzuhalten, dass der Papa jetzt nicht unbedingt mit
Also es Kopfhörern gibt ja in Familien, die ich kenne, da gibt es handyfreie Zonen beim ja. Essen und so weiter. Kriegt ihr das auch hin?
Ja, das versuchen wir, ja.
Und wie sportinteressiert muss deine Frau denn sein und wie HSV interessiert, damit sie das alles mal so, weil ich sag mal, es gibt ja diesen klassischen Dialog, Schatz, wie war dein Tag? Und dann kommst du nach Hause und sagst, ja Mist, 2 Leute haben sich verletzt beim Training und Dauerkartenverkauf lief super oder was weiß ich. Also man ist ja sofort irgendwie gar nicht in dieser nüchternen Zahlenwelt, sondern immer, wie du ja selber auch gesagt hast, emotional. Oder hast du da für dich irgendwie so einen Weg gefunden, damit deine Frau nicht auch noch zum Superfan wird? Oder ist sie das sowieso schon?
Ja, das ist sie schon, zum Glück. Ich bin da sehr, sehr dankbar, dass ich meine Frau mit dem Job identifizieren kann, weil ansonsten wird es tatsächlich schwierig. Wir reden jeden Abend über meinen Tag, über ihren Tag, in aller Regel. Ich teile mit ihr meine Themen, die mich beschäftigen. Es sind dann weniger Verletzungen oder was auf dem Platz passiert, sondern eher zwischenmenschliche Beziehungen. Ne? Führung, das Miteinander mit Kolleginnen, Kollegen, unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Empfindsamkeiten, Befindlichkeiten, Wahrnehmungen, wo Menschen miteinander interagieren. Da gehen wir manchmal nach Hause und nehmen Themen mit und da bin ich froh, dass ich mit meiner Frau drüber sprechen kann und sie weiß auch so gut wie alles, was dann auch in meinem Alltag passiert, weil sie korrektiv ist, sie bremst mich, sie bestärkt mich. Wenn sie das nicht tun würde, wenn sie mit Fußball gar nichts tun würde, wären wir auch verheiratet. Aber es wäre deutlich anstrengender für mich. Sie hat eine große Begeisterung, sie liebt es, ins Stadion zu gehen. Und das macht mein Leben tatsächlich einfacher und hat dafür halt einfach viel Verständnis. Aber sie akzeptiert halt eben auch das Rollenverständnis, was wir haben. Mein Job ist sehr, sehr einnehmend und wir müssen da schon auch aufpassen, dass ihre Themen auch die Berechtigung finden.
Jetzt gehe ich zum Fußball, um mich abzureagieren und möglicherweise mich auch abzulenken. Also manchmal komme ich trauriger nach Hause, als ich hingegangen bin. Das passiert dann schon mal. Aber trotzdem denke ich dann nicht an den Job. Was machst du denn, um nicht an den Job zu denken?
Ja, das ist mein Room for Improvement. Ne?
Ja,
das, okay. Daran arbeite ich.
Vielleicht kriegen wir es ja in der nächsten Dreiviertelstunde noch hin.
Meine Frau versucht da auf mich einzuwirken. Es gibt da verschiedene Ansätze. Ich versuche ab und an mal zu meditieren. Ich mache mal Yoga. Also die Sachen, die wir alle gesagt bekommen in den Positionen, in denen wir sind. Aber das ist tatsächlich noch ein Arbeitsfeld, an dem ich aber jetzt aktiv dran arbeite.
Wie oft machst du denn dann Yoga oder Meditation? Ja, oder ist das eher so nur alle selten. 3 Wochen, wenn es dir mal wieder auffällt?
Im Urlaub habe ich sie jeden Tag gemacht und,
ja.
Und seitdem ist es dann wieder ein Stück weit eingerissen. Es sind dann auch nur so 5 bis 10 Minuten. Es sind dann Atemübungen und einfach Dinge, wo ich versuche, die Birne frei zu bekommen. Am besten abschalten kann ich beim Duschen, aber ich kann nun mal auch nicht 2,5 Stunden in der Dusche stehen. Für mich ist es der Sport.
Im Volksparkstadion könntest du das nicht machen, da musst du nicht bezahlen. Obwohl doch indirekt musst du es da auch wieder bezahlen.
Ja, für mich ist es der Sport.
Ja.
Also wenn ich im Sport bin, wenn ich in meinem Rhythmus bin, 3 bis 4 Mal Sport zu machen, dann bin ich in meiner Balance.
Was machst du dann für einen Sport?
Bewegung. Also ich gehe bei uns in der Kabine in den Fitnessraum, da habe ich meine Ruhe oder 1, 2 Kollegen. Ich gehe laufen, versuche Yoga zu machen, mich in Bewegung zu bringen und die irgendwie meine Birne dahin zu bringen, dass ich auch mal was anderes denke.
Jetzt scheint das ja wirklich ein wildes Karussell zu sein. Also wenig abschalten können, wenig Ablenkung. Wie sieht's denn mit Weiterbildung aus? Also man braucht ja auch mal Abstand zum Beruf, ja. Um sich Gedanken zu machen und möglicherweise auch sich weiterzubilden. Ob das jetzt wir im kreativen Bereich mit KI ist, du möglicherweise mit anderen Abrechnungsmodellen oder Software oder was weiß ich.
Ja, Lieblingsthema von mir. Gut, also es gibt, mein Leben besteht ja im Moment aus zwei Komponenten. Mein Job und was wir jetzt hier noch nicht besprochen haben, mein Sohn und meine Frau. Also mein Sohn schafft es dann schon, mich maximal abzulenken, aber das ist dann eher weniger ein Ablenken, sondern da habe ich einen totalen Fokus und das ist auch meine absolute Priorität. Und dann, was das Thema Weiterbildung anbelangt, ist es so, dass das treibt mich um. Ich mache jedes Jahr irgendwas anderes. Ich habe jetzt die Möglichkeit, im September 4 Tage nach Harvard zu reisen und mir dort auf dem Campus ein paar neue Sachen anzuhören. Das sind Sachen, die mich begleiten und ich versuche mich permanent zu challengen. Ja, und habe da auch zum Glück, das ist, glaube ich, eine Stärke von mir. Ich habe eine große Neugierde. Ich bin für viele Dinge begeisterungsfähig. Das ist manchmal auch ein Fluch. Interessiere mich für viele Dinge und das sind weniger Abrechnungsmodelle als vielmehr strategische Themen.
Mach mal diesen Blumenstrauß auf an diesen vielen Themen, an denen du interessiert bist.
Ja, also ich lese keine Bücher über Finanzen, sondern im Moment lese ich vor allen Dingen Bücher über Fußball, auch über Strategieentwicklung, über tatsächlich auch, wie ich meine Balance hinbekomme zwischen den Aufgaben, den Herausforderungen, die ich im Job habe, in meiner Rolle und als Familienpapa. Ich lese auch Bücher über Pädagogik, wie bekomme ich meinem Sohn beigebracht, dass er mit 2 Jahren nicht am Handy hängt und dass ich da auch ein gutes Vorbild bin. Also von A bis Z, es geht dann immer um ich versuche immer am nächsten Tag eine bessere Version von mir selber hinzubekommen. Aber auch da gilt es, eine gewisse Balance zu bringen, dass ich da nicht immer nur getrieben bin, weil auch ich muss ein bisschen nachsichtig mit mir sein, so wie ich es auch mit meinen Mitmenschen sein möchte, bei allem Ehrgeiz und bei allem Antrieb, besser zu werden, auch mal innezuhalten und zu sagen, ach Mensch, das auch mal zu fühlen, dass wir sehr privilegiert sind, nicht nur im beruflichen Kontext, was wir jetzt erleben durften, sondern auch im privaten Kontext. Und der Blumenstrauß geht wirklich von A bis Z. Also ich habe viel zu viele Bücher und habe viel zu wenig Zeit.
Ach, sie sehen aber einfach auch gut aus und liegen Ihnen gut in der Hand. Ne? So denke ich es mir meistens in der Buchhandlung und dann lese ich sie auch nicht. Aber es geht tatsächlich um ein ganz besonderes Buch. Wir sind nämlich jetzt bei den Fragen der anderen Leute und da hat schon die erste Fragestellerin tatsächlich auch noch eine Buchfrage. Hören wir mal rein.
Moin, lieber Dr. Huber. Hier spricht Julia Westlake. Ich bin Moderatorin und moderiere unter anderem das NDR-Kulturjournal. Gern wüsste ich, welches Ihr Lieblingsbuch aus Ihrer Kindheit ist.
Aus meiner Kindheit. Lieblingsbuch ist eine große Frage. Das ist eine Frage, die ich so gerne Menschen stelle und wo ich schon ganz viel Inspiration bekommen habe. Das Lieblingsbuch als Kind, lassen Sie mich kurz drüber nachdenken, mein erster Impuls ist die Raupe Nimmersatt. Die entdecke ich gerade mit meinem Sohn wieder und da ist mir wieder aufgefallen, dass es so ein Lieblingsbuch ist. Und das Lieblingsbuch von meinem Sohn ist dieses Gorilla-Buch. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, dieser Gorilla im Zoo. Aha. Das lesen wir jeden Tag. Oder
aber das ist ja
Bilder.
Wahrscheinlich ein Kinderbuch. Also gibt es so ein Jugendbuch oder so. Also zwischen Astrid Lindgren und Krabat vielleicht noch irgendwas.
Na, Michel aus Lüneberger, das habe ich, Lüneberger, ja, das habe ich gelesen. Das war so ein Kinder-Jugendbuch. Das ist eine schöne Frage. Ich muss tatsächlich mal meine Jugendbücher gucken. Harry Potter habe ich tatsächlich gelesen, da war ich aber schon ein bisschen älter.
Da warst du aber
älter.
Schon ein bisschen älter, ne?
Das kriegen wir nicht mehr als Jugendbuch
hin. Nee, das kriegen wir nicht mehr verkauft.
Es war damals noch TKKG, habe ich ganz viel gelesen. Ja, TKKG fand ich, also ich war eher bei TKKG als bei den drei Fragezeichen.
Es gab ja die Gruppierung TKKG oder drei Fragezeichen. Ich war tatsächlich mehr drei Fragezeichen.
Ja, ich fand...
Allerdings dann als Hörbuch natürlich.
Ja, na, ich habe es gelesen und Tarzan, den fand ich schon... Fand ich schon ganz gut in dem, ja.
Wir hören mal der nächsten Frage zu.
Moin Erik, ich hoffe, es geht dir sehr gut. Hier spricht Rüdiger Grube. Wie du weißt, bin ich Aufsichtsratsvorsitzender der HALA hier in Hamburg und der damalige Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn. Gerne wüsste ich von dir, mit welchem Fortbewegungsmittel du dich am liebsten durch Hamburg bewegst.
Ja, sehr prominenter Fragesteller. Liebe Grüße.
Aber ihr kennt euch, ihr habt euch geduzt, weil er mir gesagt hat, ihr würdet euch kennen. Wo lernt man sich denn so kennen? In Eppendorf? Bei Poletto?
Ja, tatsächlich. Also wir haben in gemeinsamen, er ist ja sehr agil, sehr aktiv, macht ganz viele Dinge. Ich kenne Rüdiger Kobel natürlich schon viel länger, als er mich kennt.
Ja.
Und wir sind bei einem Talk bei Poletto zusammengekommen und da war ich mal Gast und da hat er mir auch ein paar charmante Fragen gestellt. Ich finde ihn Eine sehr inspirierende Persönlichkeit,
unbedingt,
einen tollen Job gemacht. Toi, toi, toi bei den Herausforderungen aktuell. Sein Nachfolger ist ein Alumni-Kollege, der aktuelle Bahnvorstand. Also
okay.
Die Deutsche Bahn verfolgt mich ein Stück weit, leider auch im privaten Kontext, wie ich gestern wieder leidvoll erfahren musste. Ja, das Fortbewegungsmittel, ich mag tatsächlich sehr gerne Bahn zu fahren. Ich sitze gerne.
Aber innerhalb der Stadt auch?
Ja, aber es ist viel zu selten, ne?
Ja.
Weil die Termine, die öffentliche Anbindung zum Stadion ist bekanntermaßen
schwierig,
ausbaufähig, im wahrsten Sinne des Wortes.
Mhm.
Und dadurch bin ich irgendwie, ich habe ja viele Termine am Tag und fahre dann zwischen A, B, C, D, E und F hin und her. Und da kann ich mich nicht auf die öffentlichen Verkehrsmittel, zumindest mal, wenn das Stadion dann dabei involviert ist, verlassen. Deswegen leider mit dem Auto. Wobei wir da jetzt neu ausgestattet sind mit unserem neuen Partner.
Mhm.
Und das macht tatsächlich durchaus Freude, aber ich bin per se als Privatperson, fahre ich lieber mit den Öffentlichen, weil ich einfach es liebe zu lesen. Und in meinem Alltag, Familie, Job, kommt das viel zu kurz.
Mhm.
Die Bahnzeit nutze ich, um Bücher zu lesen.
Hast du dann immer irgendwie ein Rautenhemd an oder also wirst du in Ruhe gelassen oder bist du gesichtsbekannt? Weil ich meine, du ist ja eher Stefan Kunz, der so dann in der Öffentlichkeit steht. Der könnte wahrscheinlich weniger S-Bahn fahren, ne?
Ja, das stimmt. Also ich bin zum ersten Spiel, hatten wir in Köln letztes Jahr und da sind habe ich zu Stefan gesagt, komm, wir fahren da zusammen. Und er sagt, ja, wie fahren wir hin? Und sage ich, ach, ich fahre nicht gern lange Strecken mit dem Auto, deswegen lass uns mit der Bahn fahren.
Da hat aber Spaß gehabt.
Das habe ich völlig unterschätzt, also wie das für Stefan war. Also der hat ein kurzes Nickerchen gemacht und da wurde er von Menschen angestupst, ob man ein Selfie machen könnte. Das in Stefan Kunz, für den ist das schwieriger. Da beneide ich ihn auch nicht drum. Für mich ist es überhaupt gar kein Problem. Und wenn ich mal angesprochen werde, dann ist das eher wertschätzend.
Ja, so eine Großstadt hat ja echt viele Vorteile.
Absolut.
Vor allen Dingen ein Riesenangebot. Cafés, Theater, Museen, Kinos, Matinees, also Kultur auch schon vormittags. Wie viel Prozent nutzten du davon?
Viel zu
wenig.
Wenn
du zu 90% an Fußball denkst. Nee, aber inwieweit nutzt du tatsächlich das Angebot der Großstadt und in welche Richtung geht das?
Ja, wir haben uns bewusst für Innenstadtlage entschieden. Da wollen wir auch bleiben, zulassen. Wir brauchen keinen großen Platz, aber wir möchten die Möglichkeit haben, ins städtische Leben einzutauchen. Theater, meine Frau liebt Ballett, in Cafés, in Restaurants zu gehen. Aber die Realität mit einem anderthalbjährigen Sohn ist, dass man es kaum nutzt. Wir werden natürlich erfreulicherweise auch häufiger nicht eingeladen und viele Themen können wir gar nicht bedienen. Das kommt in der jetzigen Lebensphase leider zu kurz, aber das wird sich auch wieder einpendeln.
Gefühlt ist Fußball und Ballett für mich total weit auseinander. Und ich persönlich bin ja nun auch totaler Fußballfan. War ein einziges Mal im Ballett in der Premiere von John Neumeier, weil ich so dachte, okay, das gehört irgendwie zu so einer Bucketlist hier in Hamburg dazu. Wie groß ist denn der Gefallen, wenn du mit deiner Frau ins Ballett gehst?
Nicht so groß, aber ich kann es auch nicht jedes Wochenende. Ja, also das machen wir so ein bis zweimal im Jahr. Meine Schwiegermutter ist häufige Ballettbesucherin. Ich kann dann dem ganz viel abgewinnen, was Bühnenbild anbelangt. Hamburg ist natürlich Balletthauptstadt. Ich kann der sportlichen Aktivität der Künstler viel abgewinnen. Wenn es dann aber, meine Frau hat mich mal in eine 4-Stunden-Premiere mitgenommen. Das 4 Stunden wird dann ein bisschen härter für mich. Aber ich kann mich dafür wirklich begeistern. Ich bin schon ganz lange nicht mehr im Schauspielhaus gewesen. Das Theaterangebot hier finde ich ganz großartig. Das kulturelle Angebot ist in Hamburg schon schön. Früher bin ich viel zu Poetry Slams gegangen. Das weiß ich. Ins Kino gehen wir leider auch viel zu selten. Mal gucken.
Los von Eltern von zweijährigen Kindern, ne? Also
so
das hat ja nicht nur was mit deiner Fußballwelt zu tun. Insofern ist das, glaube ich, schon zu entschuldigen. Was sind denn so Kinderspots, die du hier so besuchst? Geht's dann schon zu diesen Indoor-Spielplätzen oder Trampolinhallen oder wo bewegt ihr euch dann?
Nee, dafür ist er noch zu klein. Also ist jetzt fast
Also ganz normaler Spielplatz wahrscheinlich.
Ja, wir sind
dann so.
Deswegen der Innocentia Park, der, ja, den laufen wir rauf und runter und
gibt's ja auch einen großen Spielplatz.
Der Ise-Markt, da ist meine Frau dann vor allen Dingen zu finden mit ihm, da kennt er schon die ganzen Verkäufer. Und
kriegt eine Scheibe Wurst.
Und bekommt, er steht auf Trauben.
Ja.
Trauben und Blumen, das kann ich jetzt jobbedingt seltener wahrnehmen, aber da in Eppendorf, rund um Eppendorf, die Ecke, mögen wir laufen dann so ein Stück weit an die Alster oder zur Schwiegermutter, dann bevorzuge eigentlich noch mehr die Elbe. Und so die typischen Kinderspots haben wir da in dem Alter tatsächlich noch nicht. Also einfach mit ihm Zeit zu verbringen, einfach mit ihm draußen zu sein und ja, da ist er noch sehr begeisterungsfähig. Im Moment lässt er sich noch durch Autos und Ampeln begeistern. Da brauchen wir noch kein Trampolin.
Und Baufahrzeuge wahrscheinlich auch ja, zum Zugucken.
Stimmt.
Ne?
Stimmt.
Wie sieht denn ein normaler Arbeitstag aus? Und gibt es normale Arbeitstage? Also bei mir ist es manchmal so, ich weiß dann morgens um 10 noch nicht, wie mein Tag eigentlich enden wird, weil so viele Ereignisse passieren, dass ich selber dann manchmal ganz unruhig bin, wenn da nichts passiert. Wie ist es bei dir?
Ja, und das finde ich ein absolutes Privileg. Dennoch habe ich am Anfang der Woche, weiß ich schon, wie jeder Tag aussieht, aber jeder Tag ist anders. Also ich bin 1 bis 2 Tage dann alle 2 Wochen unterwegs, würde ich sagen, ob das in Frankfurt ist mit DFL-Themen oder gestern waren wir in Süddeutschland und haben uns auch mal außerhalb der Hamburger Grenzen bei einem potenziellen Partner vorgestellt, besuchen mal den einen oder anderen Club, auch außerhalb von Deutschland, um zu gucken, was können wir uns da abschauen. So einen normalen Arbeitstag gibt es nicht. Der normalste Arbeitstag ist wahrscheinlich noch der Dienstag, weil wir am Dienstag eine Vorstandssitzung haben. Und
jetzt
da so
kommt das Saarländische durch.
Ja? Mhm. Habe ich gar nicht gemerkt.
Hier würde man Dienstag sagen. Ja, okay. Ich wollte es nur noch mal sagen.
Und da ist wahrscheinlich noch die regelmäßigste Struktur, weil das der Meeting-Tag ist. Mhm. Wobei ich kein Freund bin von Meetings. Und ich versuche meine Kolleginnen und Kollegen immer anzuhalten, dass wir nicht irgendwie 1,5 Stunden mit 15 Leuten zusammensitzen, da bin ich ein großer Feind von, sondern dass wir da eine Wirksamkeit bekommen und miteinander sprechen und diese soziale Komponente nicht in Meetings ausleben, sondern eher dann in anderen Rahmenbedingungen.
Ja. Sitzt du oder stehst du beim Arbeiten? Also wenn du in irgendwelchen Excel-Tabellen arbeitest?
Ja, auch das ist tatsächlich so ein Klischee. Ich glaube, ich habe Excel seit einem Jahr nicht mehr aufgehabt,
ja,
weil es mich am wenigsten beschäftigt, aber ich sitze. Also ich hatte mal einen Schreibtisch zum Stehen, ich habe es aber nicht genutzt. Ich sitze tatsächlich, das ist vielleicht die Gemütlichkeit.
Ja, vielleicht. Wie viel Repräsentation ist denn so im Arbeitsanteil drin? Also sagst du, du musst dann ja auch mal zu Sponsoren und so weiter und so fort.
Ja, repräsentative Tätigkeiten würde ich schon sagen. Wir sind ja zu zweit, das teilen sich Stefan und ich uns auf. Das ist unter der Woche, ist es dann eher bei den Abendveranstaltungen, bei den Abendessen, Einladungen, Sponsoren-Events. Da geht es ja dann häufig dann nochmal um den finalen Handshake. Wahrscheinlich 30-40% schon, ja.
Also du hast diesen 8-Stunden-Tag, keine Ahnung, bis morgens um 9 wahrscheinlich da und dann wäre es eigentlich um 17 Uhr zu Ende und dann fängt halt die Repräsentation an, Sponsorenessen, all das, was du gerade aufgezählt hast. Ich weiß von den Vätern, die ich so kenne und Müttern natürlich auch eingeschlossen, dass die eigentlich dann einen totalen Drang haben, nach Hause zu gehen. Gibt's dann nochmal kurz einen Anruf oder ein Videotelefonat und wie viel Spaß macht dir das denn jetzt ehrlicherweise, dann noch abends nochmal zu repräsentieren und nicht vielleicht einfach irgendeine Netflix-Serie noch zu gucken?
Das ist eine schöne Frage. Ich versuche die Abendessen, die Dinner-Veranstaltung, also wenn ein Gespräch bei einem Essen mit einem Partner ansteht, dann bevorzuge ich einen Lunchtermin oder einen anderen Rahmen. Aus verschiedenen Gründen, weil ich abends einfach auch gerne mal bei meiner Familie bin. Es sind einfach viele Abende, wo ich weg bin, wo ich auch konsumiert werde. Und da versuche ich, auf dem Fahrersitz zu bleiben. Ich versuche, entweder mit meinem Sohn aufzuwachen oder meinen Sohn ins Bett zu bringen. Der geht um 8 Uhr ins Bett. Da muss ich schon immer gucken, dass ich da rechtzeitig zu Hause bin. Er steht zum Glück relativ früh auf. Also entweder oder, das bekommen wir im Moment ganz, ganz gut hin. Und abends, wenn ich mich entscheiden muss zwischen meinem Sohn oder, dann ist immer natürlich. Also gerade in dieser Zeit, es ist jetzt gerade wirklich eine magische Zeit mit ihm. Er lernt jeden Tag was Neues. Und ich will auch, dass nicht alles auf meine Frau transferieren müssen. Aber das kriegen wir immer besser hin.
Wir kommen zu unserer Rubrik Wissenswertes über Hamburg und jetzt kommst du. Der HSV wurde 1887 aus den Vereinen Wandsbek Marienthaler SC und dem Hohenfelder SC gegründet und zählt heute rund 120.000 Mitglieder. Welche Mitgliedschaft hast du zuletzt abgeschlossen und wo bist du überall Bonuspartner und sammelst irgendwelche Punkte? Wenn du jetzt mal gedanklich in dein Portemonnaie gehst, wahrscheinlich der ADAC?
Nee.
Nee?
Nee. Also Mitgliedschaft beim HSV natürlich vor...
Ich ahnte es.
Vor einigen Jahren lebenslange Mitgliedschaft, als wir sie ins Leben gerufen haben. Da habe ich die Nummer 17. Ich hoffe, dass wir haben gerade eben im Vorgespräch über Harry Behre gesprochen, Mitglied Nummer 1. Das ist natürlich schon ein Statement. Mhm. Hoffentlich ist die 17 dann irgendwann auch mal was wert. Mitgliedschaft, das ist eine gute Frage. Was für eine Mitgliedschaft habe ich jetzt zuletzt abgeschlossen? Wahrscheinlich eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, um verschiedene Einrichtungen.
Ja, aber du hast so lauter Tourengeräte da im Stadion,
ja,
oder?
Ja, aber man kann nie genug haben.
Ja? Ja?
Also auch mal.
Ach, das sehe ich jetzt wirklich komplett anders. Das Dialoghaus in Hamburg, zu dem unter anderem die Ausstellung Dialog im Dunkeln gehört, beschäftigt rund 80 Mitarbeitende, von denen mehr als die Hälfte gehörlos oder sehbehindert sind. Welches gemeinnützige Projekt liegt dir am Herzen?
Ja, das Dialoghaus ist ein ganz tolles Projekt. Da gab es eine HSV-Ecke, die wir damals eingewiesen haben. Das war ein tolles Erlebnis. Ich habe von Kindesbein an ist meine Lieblingsfarbe blau und mein Lieblingstier ist ein Elefant. Das ist so geblieben.
Deswegen, jetzt ist noch ein Dino dazugekommen.
Genau. Und Elefanten begleiten mich. Dementsprechend unterstütze ich eine gemeinnützige Organisation in Afrika und habe da eine Patenschaft, die sich darum kümmert, Elefanten zu retten.
Mhm. In Hamburg gibt es rund 1000 registrierte Imker. Wenn es ums Naschen geht, bist du eher der süße oder der salzige Typ?
Viel zu süß.
Ja?
Große Schwäche von mir, ja. Zucker.
Aber deswegen hast du so viel Fitnessclub-Mitgliedschaften, weil du jeden Tag eine Tafel oder wie?
Zucker ist Gift, ich weiß es ja, und schaffe es trotzdem nicht. Also gerade abends, ich kriege meinen Tag ernährungstechnisch von 6 bis abends um 19 Uhr gut hin. Und dann kippt es manchmal. Dann dürfen keine Haribos und Schokoladentafeln in der Nähe sein. Das ist eine Schwäche. Da ist es auch nochmal ein.
Und du bist dann auch eher der Typ, der nichts überlassen kann? Also eine ganze Tafel dann wegballert?
Das macht keinen Sinn.
Ja, ne? Ja? Verstehe ich auch immer nicht, wie man das hinkriegen soll.
Toffifee, ich weiß nicht, wie viel Disziplin Menschen aufbringen können, um so eine Toffifee-Packung nicht zu Ende zu essen. Also ich nehme mir das auch jedes Mal vor, dann nur so 3 oder 4 rauszunehmen, aber dann wandert dieses Zellophan immer weiter.
Und man will ja auch viel schneller immer jede andere dann rauskriegen, weil am Anfang kleben die ja dann da auch noch so fest drin irgendwie. Ja. Jetzt einige denken jetzt, worüber reden die, aber muss man ja auch mal angesprochen haben. Absolut. Die Schwierigkeiten des Lebens. Was würdest du sagen, wann ist deine Mission HSV erfüllt? Was müsste passieren?
Wow, also wird ja immer herausfordernder hier. Ich habe kein Ende definiert.
Aber du hast ja, also ein Mann wie du hat ja Ziele. Also.
Ja, die haben wir.
Und da kann man ja auch mal drüber reden.
Wir wissen, was wir die nächsten 3 bis 5 Jahre starten wollen. Wir sind der Meinung, dass wir ein kleines Ziel erreicht haben, aber für uns geht die Reise jetzt erst los.
Also der Bundesliga-Aufstieg?
Genau, und das war schwierig genug. Und nicht nur, weil wir
hat auch lange genug gedauert.
Ja, nicht nur, weil wir uns wie der eine oder andere Unkt zu doof angestellt haben, sondern weil der Wettbewerb, weil die anderen das auch gut gemacht haben. Und jetzt wollen wir den HSV irgendwie nochmal ein Stück weit neu erfinden. Es ist ein traditionsbewusster, großer Club und dennoch macht es gerade echt Spaß, die Flanken neu zu setzen und mal zu gucken, wie weit die Reise geht. Und die Ambitionen könnten nicht größer sein. Und irgendwann würde ich mir wünschen, dass wir auch mal unter der Woche mal wieder ein paar Spiele im Volksparkstadion anbieten können und dass man da donnerstags, dienstags oder mittwochs abends ins Volksparkstadion zu einem HSV-Spiel geht. Das ist definitiv ein Ziel und selbst da würden Sie sagen, Mission erfüllt, sondern Mission erfüllt ist, wenn ich das Gefühl habe, dass wir wirklich nachhaltig Fußspuren hinterlassen konnten und dann auch irgendwann diesen Club der Generation hinterlassen, die dann sagen, ach Mensch, mein Vorgänger war jetzt auch nicht der größte Idiot, was er hier alles veranlasst hat oder besser gesagt die Vorgänger, weil beim HSV ist es keine gute Idee zu denken, dass es eine Person allein bewirken kann. Dieser Club hat so viel Thermik, so viel Kräfte, die auf ihn wirken. Der wichtigste Ratschlag ist, dass du es gemeinsam machst.
Aber wenn wir jetzt ein bisschen in die Tiefe des Fußballgeschäfts gehen und du sagst, ihr wollt auch mal wieder unter der Woche spielen und das sollen dann keine Nachholspiele in der Bundesliga sein, sondern es geht dann um die Europa League oder die Champions League sogar, dann stellen wir ja fest, dass eigentlich in den letzten Jahren immer nur die gleichen 7, 8 Mannschaften dafür sich qualifiziert haben, sich dadurch auch ein gewisses finanzielle Polster oder Möglichkeiten erarbeitet haben. Wie will man das denn hinkriegen? Und kann man irgendwie einen Zeitraum nennen? Sind es eher 10 Jahre oder eher 5 Jahre?
Ja, ich glaube, wir tun gut daran, mal nicht so große Töne zu spucken. Das steht uns mal ganz gut zu Gesicht. Mit dem HSV hat man auch brechlicherweise in der Vergangenheit vor 10, 15 Jahren eher verbale Angriffe assoziiert als Taten. Jetzt wollen wir eher voraushandeln als vorauszusprechen. Und damit fahren wir gerade ganz gut. Wir haben unser Ziel für nächstes Jahr klar definiert. Das ist der Klassenerhalt. Nichtsdestotrotz, wie der hanseatische Kaufmann, sind wir sehr ambitioniert. Und mit dem Standort Hamburg, mit den Möglichkeiten, die wir haben, wäre es aus meiner Sicht dann doch ein bisschen zu viel Understatement, wenn wir sagen, wenn alles gut läuft, dass wir in 5 Jahren immer noch über einen Klassenerhalt reden, sondern wenn die Reise so weitergeht, wenn wir fleißig bleiben, wenn wir fokussiert bleiben, wenn wir zusammenhalten, dann kann man an diesem Standort das auch wieder schaffen, in die Top 8, Top 9 und damit ein bisschen vor Türen dann auch mal wieder oben anzuklopfen, da reinzureichen. Aber übers Quatschen kommen wir da nicht hin. Da müssen wir bestimmte Sachen erfüllen.
Aber was ist es dann, dass du sagst, jetzt kann ich abtreten? Jetzt habe ich den Eindruck, dass meine Nachfolger sagen könnten, das hat er gut gemacht. Ich sag mal so, dein Posten ist nicht ganz so ein Schleudersitz wie der des Trainers oder der des Sportvorstands. Im Zweifelsfall würde ich jetzt sagen, die Finanzvorstände werden meistens in Ruhe gelassen, außer sie sind bei Schalke 04 und haben dann irgendwie hohe Schulden angehäuft.
Ja, ich habe ja jetzt erst angefangen. Jetzt wollen wir noch gar nicht vom Abtritt reden. Ich sehe mich auch jetzt noch in einem Alter, wo ich noch ein paar Jahre marschieren kann. Also über irgendwie eine Übergabe an Nachfolger, tatsächlich über die Frage habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich hoffe, mein Gremium tut's auch nicht. Wir spüren gerade in Summe viel Vertrauen. Und wir konzentrieren uns jetzt drauf, dass wir unsere Strategie für die nächsten 3 bis 5 Jahre vollzogen bekommen. Und die Vorgänger, ja, mein Stuhl wackelt jetzt nicht so, wie der vom Sportvorstand in der Vergangenheit gewackelt hat. Im Moment finde ich, ist der HSV auf einem guten Weg, da in Summe eine gute Kontinuität reinzubringen. Ich verantworte ja noch ein paar andere Themen und da wird man schnell auch zur Verantwortung gezogen, wenn der Erfolg ausbleibt. Klar, brauchen wir die Ergebnisse, aber die Menschen gehen den Weg des nachhaltigen Wirtschaftens gerade mit. Sie rufen nicht nach, jetzt so schnell wie möglich Europa als Ziel ausrufen, sondern ein bisschen demütig und sportlich auch die Leistung von den Wettbewerbern anzuerkennen. Also mir fallen jetzt in der Bundesliga ad hoc jetzt nicht 3 Mannschaften ein, die einfach mal so in dieser Saison hinter uns einzuordnen sind. Das ist brutaler Wettbewerb aber mit Hamburg im Rücken, glaube ich, dürfen wir dann irgendwann dann auch mal höhere Ambitionen für uns definieren intern. Versuchen wir eh schon sowieso das Maximum rauszuholen.
In der Vergangenheit hat es ja viele Störfaktoren gegeben, manchmal das mediale Umfeld, manchmal aber auch vereinseigene Persönlichkeiten, Mäzene, Herr Kühne ist da zu nennen, der immer mal wieder mit Forderungen um die Ecke kam, wo man sich selber die Augen gerieben hat. Was kann euch denn jetzt von diesem Weg abbringen? Weil man hat schon den Eindruck, dass du und Stefan Kunz da schon wisst, was ihr tut und man auch Vertrauen hat. Es gibt so ein... Natürlich gibt es eine Euphorie, aber es gibt nicht ganz so eine arrogante Euphorie, wie sie möglicherweise in den letzten 10, 15 Jahren euch auch zum Stolpern gebracht hat. Aber was könnten denn jetzt so Faktoren sein, die das dann doch wieder alles irgendwie kaputt machen?
Ja, gerade in dem vermeintlichen Erfolgsmoment, in dem wir gerade sind, ist die Wahrscheinlichkeit von Fehlern umso höher, weil man leichtsinnig wird, man wird weniger sensibel für Themen. Das ist meine Erfahrung. Wenn Krisenmodus angesagt ist, sind alle Sinne scharf und diese geschärften Sinne, die spüre ich aber auch gerade, aber Vertrauen ist die Grundvoraussetzung. Die Frage ist, wie gehen wir gemeinsam durch eine Krise? Wie halten wir zusammen, wenn wir 4 Spiele nicht gewinnen, wenn wir 8 Spiele nicht gewinnen? Wie stehen wir dann zu unserem Trainerteam? Wie stehen wir zueinander? Wie stehen wir im Verein zueinander? Und da habe ich wirklich, in 11 Jahren HSV habe ich noch nie so viel Optimismus gespürt, dass wir diese Krisen durchstehen, weil diese Krisen schweißen zusammen alle Erfolgsfälle, und das ist auch meine private Erfahrung. Bevor was richtig gut wird, kurz davor, was mal kurz davor richtig im negativen Sinne zu eskalieren. Und Krisen schweißen dann zusammen. Das ist auch im privaten Kontext so. Manchmal ist dann auch eine Auseinandersetzung, bringt einen nochmal mehr zueinander. Und wir haben jetzt auch ein Umfeld, wo wir uns im Kollegenkreis auf einer wertschätzenden Ebene dann auch die kritischen Themen sagen können, auf der Vorstandsebene sowieso und auch mit unserem Aufsichtsrat, der im letzten Jahr eine große Rolle da gespielt hat, dass wir Ruhe reinbekommen, weil es sind einfach in der Vergangenheit zu viele Dinge nach außen geraten, zu viele haben gesprochen, da haben wir eine viel, viel bessere Verteilung. Aber diese Störfaktoren sehen wir in unserer Vergangenheit, dass wir unruhig werden, wenn die Ergebnisse ausbleiben, dass wir aktionistisch werden. Und wir planen da auch schon für uns in Szenarien, wie wollen wir da vorgehen, ob wir das in dieser Thermik HSV und Hamburg hinbekommen. Das müssen wir dann noch unter Beweis stellen, aber ich bin tatsächlich ganz positiv gestimmt, dass das klappen kann.
Wenn du bei jeder x-beliebigen AG beispielsweise auch hier in Hamburg deinen Job verrichten würdest, würdest du möglicherweise zweimal im Jahr mit dem Handelsblatt reden, kurz. Wie gehst du selber mit diesem öffentlichen Druck um? Also sowohl medial als auch... Naja, am Ende ist es wahrscheinlich auch in deinem Bekanntenkreis, die sagen, wen habt ihr denn da wieder gekauft? Also auch mit Dingen, mit denen du gar nichts zu tun hast.
Ja, als HSV-Mitarbeiter merkt man das ganz schnell und lernt damit umzugehen. Man ist immer, jeder Mitarbeiter ist ein Stück weit Pressesprecher. Wenn man freitagsabends, samstagsabends auf einer Party ist, dann wird man nach Interna gefragt und da lernt man dann schon damit umzugehen. Ich spüre gar keinen öffentlichen Druck. Ich finde das ein absolutes Privileg, dass ich heute bei dir sein darf. Also dieses Interesse, das sehen wir eher als Rückenwind statt als Belastung. Es hieß immer Medienstandort Hamburg. Hey, wir dürfen doch froh sein, dass sich so viele Menschen für uns interessieren und dass es dann Medienvertreter gibt, die auch dann unsere Geschichten und unser Wirken an die Menschen weiter vermitteln. Deswegen, ich spüre keinen öffentlichen Druck. Ich spüre ein ganz großes Interesse. Wir sind in einem besonderen Brennglas dieses öffentlichen Interesses. Wir wissen aber, wie kaum anderer Club, damit umzugehen. Dafür haben wir tolle Kolleginnen und Kollegen, nicht nur in der Kommunikationsabteilung. Und dann versuchen wir, diesen Laden zu führen wie so ein hanseatisches Familienunternehmen. Nachhaltig und seriös, mit der gebotenen Demut. Und wenn wir da zusammenhalten, das hört sich so abgedroschen an, dieses Zusammenhalten. Aber viel mehr als bei uns und bei jeder x-beliebigen AG ist das bei uns vonnöten, weil wir sind, und das wollen wir auch sein, wir sind ein emotionaler Club und wir wollen mehr Emotionen haben. Wir müssen es nur schaffen, im Management, in der Führung eine maximale Rationalität dann reinzubringen.
Da hört man eine unglaubliche Klarheit raus, eine totale Fokussierung. In welchen Bereichen im Privatbereich bist du möglicherweise nicht ganz so fokussiert und ehrgeizig? Also lässt du gerne mal die Socken irgendwo liegen oder wo lässt du mal fünfe gerade sein?
Ja, meine Frau würde sagen,
ein Auto eher schmuddelig. Obwohl die Sponsorenautos müssen gepflegt sein.
Ja, ne? Genau. Ja. Also auf den Wagen passen wir natürlich auf. Nein, zu Hause, meine Frau ist von Sternzeichen Jungfrau und die räumt alle 4 Wochen die Schränke ein und aus und sagt mir dann schon, dass ich da nicht so ganz ordentlich bin. Ich bin tatsächlich als Privatperson viel, ich würde sagen, lockerer als im beruflichen Kontext, ja? weil das eine andere Rolle ist. Und ich habe ja auch eine Verantwortung für einen großen Verein, für viele Kolleginnen und Kollegen. Und dann muss ich dann authentisch führen, bedeutet nicht, dass ich mich dann verhalte wie zu Hause und dass ich dann mit der Jogpant zum Sponsorentermin gehe, auch wenn ich mich danach fühle, sondern dann habe ich den Anzug an, um auch meinem Gegenüber eine Wertschätzung damit auszustrahlen, auch wenn ich im Fußballkontext unterwegs bin. Ich möchte mich auf den Termin, auf meinen Gesprächspartner einlassen. Und deswegen stelle ich seine Bedürfnisse in den Vordergrund statt meiner. Und wenn ich zu Hause bin, mache ich natürlich das Gegenteil. Das Erste, was ich mache, wenn ich zu Hause bin, Schuhe aus, Socken aus, Hose aus, eine legere Hose an, manchmal eine HSV-Hose. Und dann drehe ich auch eine Spezi immer abends oder esse ein paar Toffifee. Also da fällt dann der Disziplinmodus dann schon ein bisschen drüber. Ich trinke mit meiner Frau da mal ein Glas Wein. Dann hören wir auch nicht klassische Musik, sondern ich bin ein Hip-Hop-Kind, wie ihr bei meinem Einspielsong gemerkt habt. Ich versuche dann mit meiner Frau auch mal nochmal auf ein Konzert zu gehen, wenn es die Zeit zulässt.
Und was sind das für Konzerte? Tatsächlich Hip-Hop-Konzerte dann?
Ja, also wir hatten eines der prägendsten Momente in unserer Beziehung, war das Materia-Konzert. Dann ehrlicherweise auf dem Volksparkgelände Und ja, es sind dann eher so diese kleinen Konzerte, weniger die großen. Wobei ich Taylor Swift letztes Jahr tatsächlich imposant fand.
Das ist nur im weitesten Sinne Hip-Hop, aber das war schon ein Riesenspektakel. Ne? Hast du es dir dann zwei Tage angeguckt oder nur einen? Weil ich meine, du als Hausherr könntest da ja jetzt rein und raus gehen, oder?
Ich habe es mir als Gastgeber zwei Tage angesehen, weil wir zwei Tage Gäste hatten. Ich hätte es mir aber nur einmal angesehen. Ich fand diese Frau aber beeindruckend. Es ist jetzt wenig überraschend, nicht meine Musik, aber ich schaue schon immer mal, dass ich bin früher als Jugendlicher auf Hip-Hop-Jams gegangen, das ist jetzt heute nicht mehr so, aber auf das eine oder andere kleinere Konzert versuche ich dann immer schon mal nochmal zu gehen.
Jetzt hast du Materia genannt, der aus Rostock kommt. Ja. Gibt es denn auch Hamburger Hip-Hop, die du super findest? Also ist es dann quasi eher die moderneren Geschichten von Jizzes und so weiter? Oder sind es tatsächlich die schon leider vergangenen fetten Brote? Oder wo würdest du dich einsortieren?
Ja, weder noch. Also ich bin mit den berühmten Eimsbusch-Kassetten groß geworden und habe mich immer gefragt, wo ist dieses Eimsbusch?
Ja.
Und dann habe ich irgendwann in Eimsbüttel in der Gärtnerstraße gewohnt und fand das dann irgendwie auch kreisschließend. Ich fand Sammy Deluxe damals toll. Ich fand auch die Sachen, die Beginner Bambule Album war schon ein historisches Rap-Album. Mhm. Bin mit Freundeskreis groß geworden. Also eher so, ja, ich sag jetzt mal Wortakrobaten, Blumentopf aus München. Also wo ich brauche den Text. Deswegen höre ich lieber deutschen Hip-Hop als amerikanischen Hip-Hop. Jetzt in Hamburg natürlich Millionär, HSV-Fan. Aber dieser Underground-Rap war in meinen 90er-Zeiten, ich bin großer Fan von Kool Savas, aber diese Sachen dagegen, das hat sich jetzt im Alter auch ein bisschen relativiert.
Ich bin eher
dafür und da muss dann auch so ein bisschen das Social Environment dann stimmen, dann auch weniger, wenn es dann diffamierend wird, sondern gibt dann schon ein paar Songs, die ich mir auch vor gewissen Terminen anhöre von Milo, den ich auch bei uns im VIP-Bereich dann ab und zu dann mal treffe, großer HSV-Fan, da mag ich so ein paar Sachen tatsächlich auch aus Hamburg. Das gefällt mir ganz gut.
Jetzt haben wir ein Thema bisher komplett ausgespart. Wir sitzen hier sozusagen im Stadtteil St. Pauli, wo wir den Podcast aufnehmen. Und wie sehr bist du St. Pauli-Fan, wenn der HSV nicht spielt? Also zum Beispiel in der letzten Saison hat St. Pauli einsam und allein als Hamburger Club in der Bundesliga gespielt. Hast du dann da drauf geguckt und gesagt, die sollen drinbleiben, damit wir gegen die spielen, oder?
Nein.
Nein?
Ich verstehe die Frage nicht, nein.
Naja, man kann ja, es gibt ja zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Den sportlichen Wettbewerb irgendwie zu sehen oder zu sagen, boah, nee, die sagen mir wirklich nichts.
Ja, also die Kolleginnen und Kollegen, da sind wir auch in einem wertschätzenden Umfeld, aber Fußball ist auch Rivalität.
Ja.
Also ich glaube, dass wir in Hamburg unter Beweis stellen können, dass wir eines der wichtigsten, bedeutendsten Derbys auch in einem friedlichen Rahmen hinbekommen können und hinbekommen wollen, weil wir auch einen guten Schulterschluss mit den Verantwortlichen bei beiden Clubs, da arbeiten vernünftige Leute, die auch miteinander sprechen. Dennoch gibt's fankulturell, habe ich da schon eine klare Position und da ist mir, das hört sich so diffamierend an, aber es ist mir dann tatsächlich nicht so wichtig, wie St. Pauli spielt.
Bist du ein guter Verlierer? Also gar nicht im St. Pauli-Kontext. Mm. Also wie sieht's aus?
Ja.
Ihr habt verloren, 17.15 Uhr.
Nein, ich bin
Wann fährst du nach Hause? Machst du nochmal eine Runde im Volkspark?
Ich bin kein guter Verlierer. Als Kind war das ganz schlimm.
Ja.
Ich habe das dann irgendwann lernen müssen und ich finde, dass Verlieren immer eine Chance ist. Da kennt man den wirklichen Charakter von Menschen.
Will man aber in dem Moment auch nicht hören, ne?
Ja, aber ich schlepp so eine Niederlage schon lange mit mir rum und leider nehme ich dann auch so eine Niederlage mit in den familiären Kontext.
Ja.
Ja, also bin dann eher so gedankenschwer, dass ich dann überlege, was bedeutet das jetzt und wie können wir das besser machen und wie können wir einwirken, wie sieht die Woche aus? Da hilft es dann manchmal, das ein bisschen besser abprallen zu lassen. Ich habe für mich so eine Regel, dass ich dann so 36 Stunden keine Entscheidung treffe. Also, dass man diese Emotionalität nicht zu sehr zulässt. Aber ich will, wenn wir verlieren, das wird jetzt im nächsten Jahr schon eine größere Herausforderung.
Das wird vielleicht auch mal passieren.
Das wird mal passieren.
Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ja, hoffentlich noch hier. Hoffentlich noch beim HSV. Mhm. Hoffentlich in der gleichen Position. Ich bin sehr glücklich über den Wirkungsgrad, den ich gerade habe. Ich bin sehr glücklich über die Kolleginnen und Kollegen, die ich habe. Und wir können gerade das erste Mal in den letzten 10 Jahren so wirklich gestalten. Das haben wir uns erarbeitet, die letzten 1,5, 2 Jahre. Wir sind das erste Mal vor der Welle, sind jetzt am Agieren. Wir haben den Ball am Fuß. Und hoffe ich, dass wir in 5 Jahren dann die Ziele erreichen, die wir uns gerade setzen. Und ich hoffe, dass ich dann mit meiner Familie hier eine andere Immobilie gefunden habe, weil wir brauchen ein Zimmer mehr für den Kleinen.
Naja, aber in der Nähe vom Innocentia-Park zu wohnen ist schon mal nicht schlecht, ne?
Das stimmt, in der Tat. Aber da auch was Neues zu finden, ist auch nicht so ganz einfach. Aber nicht falsch verstehen, ich will hier gar nicht jammern. Da weiß ich schon, dass wir da sehr privilegiert sind. Und die Ecke schätzen wir. Wir würden gerne in der Stadt wohnen bleiben. Und ich hoffe, dass ich dann mehr Zeit auch diese Balance zwischen Arbeit, Job und auch Dinge nicht zu sehr an mich ranzulassen, dass ich da nochmal einen Schritt nach vorne gemacht habe. Und dass wir als Club festes, etabliertes Mitglied der Erstliga sind, mit Fantasie zum Träumen.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ich finde, dass Hamburg auf einem guten Weg ist. Ich bin nicht so pessimistisch wie der eine oder andere. Ich nehme gerade ein klares Bekenntnis zum Sport wahr, zu mutigen Entscheidungen mit den Handlungsträgern. Auch im Rathaus bin ich sehr zufrieden. Und von daher nehme ich Hamburg im Gegensatz zu vielen anderen Städten in Deutschland viel, viel positiver wahr. Und ich hoffe, dass wir uns da auch nochmal stärker, ich komme aus dem Sport, zu sportlichen Großereignissen bekennen dürfen, ohne die Themen, die da auch von den Kritikern aufgebracht werden, dass wir die vernachlässigt bekommen, dass wir auch hier nochmal gestärkt miteinander hinbekommen. Ich finde, deswegen habe ich mich irgendwann für Hamburg entschieden. Hamburg ist traditionsbewusst und gleichzeitig modern, ist maximal divers. Für mich gibt es kaum eine diversere Stadt als Hamburg, und die es gleichzeitig hinbekommt, das in einem sozialen Gefüge hinzubekommen. Der Standort, wo wir auch gerade hier sind, ist da auch ein guter Beweis für.
Das war eine Stunde lang Dr. Erik Hufer im Gute Leute, das Hamburg-Gespräch. Lieber Erik, das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, und ich hoffe, du hast auch sehr viel Freude in der kommenden Bundesliga-Saison, außer in 2 Spielen. Herzlichen Dank. Ahoi.
Die Stunde ging schnell vorbei. Vielen Dank. Danke fürs Interesse.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.